Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Denise Schäfer. Ich arbeite als Pferdeosteotherapeutin, aber auch im Bereich Online-Beratung, Pferde- und Menschengesundheit und möchte heute etwas über das Thema Hochsensibilität erzählen. Das ist ein sehr, sehr umfassendes Thema. Und das ist nicht etwas, was man als einziges Label mit sich tragen sollte. Würde ich nicht damit arbeiten, auch mit dieser Sensibilität, würde ich es vermutlich auch nicht damit hausieren gehen. Aber ich finde es dennoch sehr wichtig, auch für andere Therapeuten oder für andere Menschen. Man weiß, dass ungefähr 20% aller Lebewesen hochsensibel sind. Deswegen ist es besonders wichtig, ob man das jetzt selber ist oder ob man mit Menschen arbeitet oder Menschen in seinem näheren Umfeld hat, die dieses Persönlichkeitsmerkmal aufweisen, sich damit auseinanderzusetzen. Und mir hat das einfach wahnsinnig geholfen und deswegen möchte ich mein Wissen und meine Konsequenzen daraus gerne mit euch teilen. Die Hochsensibilität könnte ich beschreiben mit Leben ohne Filter. Ja, also Hochsensibilität aus meiner Sicht etwas negativ behaftet und als ich das erste Mal gehört habe, den Begriff Hochsensibilität, dachte ich auch, oh Gott, das klingt sehr negativ, es ist eigentlich sehr schade, denn bei der Hochsensibilität, wenn wir da aus dem Englischen schauen, High Sensitive Persons, also HSP, Sensitive, also es geht um die Sinne, um die Wahrnehmung und es geht nicht darum, dass jemand zu empfindlich ist oder zu schnell beleidigt ist oder dass das so negativ behaftet ist. Also das ist das, was oft damit in Verbindung gebracht wird. Aber wer ein HSP ist, also eine hochsensible Person, so wird es abgekürzt, hat einfach eine sehr gute Wahrnehmung. Und wir unterteilen da einmal in die Hochsensibilität und in die Hochsensitivität. Und es bedeutet im Grunde, dass man keine Vorzimmerdame hat, so könnte man es, glaube ich, ganz gut beschreiben. Also alle Reize, die man aufnimmt über seine Sinneskanäle oder auch über die emotionale Wahrnehmung von Spannungen, also über die Hochsensitivität, all diese Reize werden normalerweise gefiltert. Und es kommen nicht alle im Gehirn an. Das heißt, es gibt eine Vorzimmerdame, so um das einfach darzustellen, die wie die Sekretärin vom Chefarztbüro, die sagt, okay, diese Information geht weiter und diese Information geht nicht weiter. Ne, was ist das Relevante, was ist das Wichtige? Und das macht schon Sinn, dass man im Gehirn eine Vorzimmerdame hat, die aussortiert. Hat man das nicht, gehen alle Reize ungefiltert in das Gehirn rein und müssen verarbeitet werden. Und bei den Hochsensiblen ist es dann so, dass eben eine Vielzahl an Reizen ungefiltert durchgeht. Und somit der HSP sehr fein und sehr tief verarbeitet und somit auch überempfindlich ist und schnell auch an seine Grenzen kommt. Ich habe früher selber immer gedacht, dass ich nicht belastbar bin, aber nachdem ich mich mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt habe, habe ich das etwas positiver gesehen und gemerkt, Mensch, ich bin im Grunde sehr, sehr belastbar, aber weil ich eben nicht filtern kann und weil eine Vielzahl an Informationen die ganze Zeit ungefiltert einströmt, brauche ich eben auch Pausen und bin im Grunde hochleistungsfähig oder der HSP ist hochleistungsfähig, muss aber eben lernen, damit zu leben und kann dann, wenn er das Ganze gewinnend lebt und nicht nur sagt, ach Mensch, ich kann das alles nicht filtern und mir geht es dadurch so schlecht und ich bin so schnell überempfindlich und überreizt. Wenn man das so lebt, dann ja, wird man nicht glücklich werden. Ne? Also darf man auch ruhig mal auf die Nase fallen und seine Erfahrungen machen und überstimuliert sein und an die Grenzen kommen, um dann daraus zu lernen und zu sehen, wie man dieses Persönlichkeitsmerkmal gewinnend lebt Und die Hochsensibilität ist keine Erkrankung, es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist erstmal ganz wichtig zu sagen. Und ich hatte gerade darauf hingewiesen, dass es einmal die Hochsensibilität gibt. Das ist im Grunde auf körperlicher Ebene. Bedeutet das, dass die Sinne, die wir haben, Geruchssinn, ne, also dass man im Grunde Hörsinn, die Augen, der Sehsinn, dass diese eben besonders gut ausgeprägt sind und dass man eben besonders fein riechen, schmecken, fühlen, hören oder sehen kann. Und nicht jeder Hochsensible ist gleichermaßen auf den Sinnen empfindsam, sondern es gibt eben Menschen, aber auch Tiere, also jedes fünfte Lebewesen in etwa ist hochsensibel, schätzt man auf einem gewissen Spektrum. Das kann eine leichte Hochsensibilität sein, aber es kann auch eine extrem ausgeprägte Hochsensibilität sein. Und die kann eben auf alle Sinneswahrnehmungskanäle gleichermaßen aufgeteilt sein. Aber meistens ist es ein Sinn, der besonders stark hervorkommt. Zu erkennen ist es daran, dass es Menschen gibt, die, wenn man mit denen unterwegs ist, die dann zum Beispiel immer wieder sagen, guck mal oder hör mal oder riech mal oder riechst du das? Und daran erkennt man schon mal ein wenig, wer mit welchem Sinn am meisten arbeitet. Bei mir ist es zum Beispiel, naja, ich glaube, ich bin in dem Spektrum Hochsensibilität sehr, sehr, sehr hoch oben angesetzt. Also, aber besonders sind es bei mir die akustischen Signale, die ziemlich ungefiltert reingehen, aber auch der Geruchssinn. Ich erinnere mich an einen Rennradurlaub auf Mallorca, bei dem ich in einer Gruppe unterwegs war und es war so wunderschön, diese Insel wahrzunehmen und zu riechen und zu sehen. Und ich habe wirklich auch das Bedürfnis gehabt, das auch mitzuteilen und habe immer gesagt, oh, das riecht so toll, oh, riech mal und riech dir das. Und ich wurde immer sehr erstaunt angeschaut und dachte immer so, komisch, warum nehmen die das denn nicht wahr? Das riecht doch gerade ganz extrem oder ist doch gerade ein ganz tolles Licht oder ganz tolle Stimmung. Und wurde da so ein bisschen belächelt, gar nicht negativ, aber da kam dann schon mal so, ja, Denise, was hast denn heute schon wieder alles gerochen und gesehen und lass uns doch mal teilhaben. Eher amüsiert, aber ja, so habe ich es dann eben auch aufgenommen. Genau, bei mir eben vor allem die akustischen Geschichten, aber ich rieche auch besonders gut. Also das hilft mir auch bei meiner Arbeit, weil ich, ja, weil man eben auch über seine Sinneskanäle, wenn man im Gesundheitsbereich arbeitet, wahnsinnig viel wahrnehmen kann. Also profitiere ich extrem oder kann das extrem in meinem Beruf oder Berufung eben auch nutzen. Und dann gibt es die Hochsensitivität. Das betrifft eher die emotionale Ebene, wobei es unterschiedliche Unterteilungen gibt. Aber ich finde diese Unterteilung zwischen Hochsensibilität und Hochsensitivität sehr treffend. Und bei der Hochsensitivität ist es so, dass man geistig, also oder emotional wahrnimmt, ne? Man nimmt Energien wahr, nimmt Spannungen wahr. Da ist es so, dass wenn ein Mensch den Raum betritt oder man in einer Gruppe ist und man merkt, die Stimmung ist nicht gut, dass man dies eben ganz besonders wahrnimmt, ohne dass jemand was gesagt hat, ne? Oder diese Floskel, das finde ich auch ganz schrecklich. Diese Frage, wie geht es dir? Ne, mal eben, wenn man sich trifft, ne, wie geht es dir? Und das ist ja so eine Floskel. Und wenn man sensitiv ist und die Reaktion ist ja meistens ja gut, aber der Hochsensitive merkt, ob diese Antwort richtig ist oder nicht. Oder er würde erst gar nicht diese Frage stellen, wenn er nicht an der Antwort interessiert wäre. Und mir geht das auch so, das ist so eine Floskel. Wenn mich jemand fragt, wie geht es dir, dann bekommt er auch eine ehrliche Antwort. Je nachdem, ob man diesen Menschen gut kennt oder nicht, ist sie dann entweder differenzierter. Aber ich würde nicht einfach sagen, auch mir geht's gut. Dann würde ich zumindest sagen, ja, heute ist nicht so mein Tag oder ich bin ein bisschen überreizt heute, wenn ich jemanden nicht so gut kenne. Aber ich würde selber diese Frage nur stellen wollen, wenn ich auch die Antwort wissen möchte. Und wenn ich zum Beispiel an Reitstellen aussteige, den Hof nicht kenne. Ich steige aus, nehme aber im Grunde sofort die Energie wahr, die da ist. Und ich habe mich lange nicht getraut, das auch zu sagen oder zu kommunizieren. Aber es ist wirklich so. Und das kann man mir ja nicht absprechen. Ob das jemand anderes auch so empfindet, ist ja seine Sache. Aber ich selber nehme das so wahr und nehme sofort wahr, oh, fühle ich mich hier wohl? Oder fühle ich mich hier nicht wohl? Ist hier eine schlechte Stimmung, die sich gar nicht daran festmachen lässt, ob große Schreierei ist oder großer Stress herrscht, sondern das ist ein Gefühl, was man hat. Und dieses Gefühl kann man ja auch haben, wenn mehrere Menschen in einem Raum zusammen sind, ob jetzt privat oder beruflich, dass man schon merkt, hier ist eine besonders gute oder besonders schlechte Stimmung. Und die Hochsensitiven sind eben besonders empfänglich für diese Emotionen und diese Stimmungen. Und das geht, wie gesagt, nicht nur uns Menschen so, sondern den Tieren auch. Und das hat als Konsequenz, dass auch nicht jedes Pferd sich an jedem Stall gleich wohlfühlt. Also gerade die Hochsensibleren, die schnell reizüberflutet sind, fühlen sich oft eher in ruhigen Umgebungen wohl. Bedeutet, dass sie vielleicht eher in einer kleineren Gruppe sich wohlfühlen oder in einem Stall, wo vielleicht nicht unbedingt noch Reitunterricht ist oder wo den ganzen Tag das Radio läuft oder den ganzen Tag viele Menschen ein- und ausgehen. Das kann durchaus sein, dass ein Pferd zum Beispiel oder was auch immer für ein Lebewesen sich eher wohlfühlt in einer kleinen Gruppe, in einer ruhigen Gesellschaft, ähnlich wie eine hochsensible Person oft eher das Landleben bevorzugt als das Stadtleben. Was aber nicht heißt, dass es keine Hochsensiblen in Städten gibt. Ich selber bin in der Stadt groß geworden, also ich komme aus Münster. Jetzt würde jemand, der aus einer großen Stadt kommt, das wahrscheinlich eher als kleinere Stadt bezeichnen. Für mich ist das schon recht groß und mittlerweile oder ja, seit vielen Jahren, seit über 15 Jahren wohne ich in einer kleineren Stadt und seit 7 Jahren in einem kleinen Vorort von Rheine, der nur 2000 Einwohner hat, etwas über 2000. Und das reicht mir total aus. Und ich merke, dass ich, wenn ich mal wieder zurückfahre nach Münster, wo meine Familie auch lebt, dass ich dann erstmal bewusst merke, mein Gott, was ist das hier für eine Geräuschkulisse und wie viele Reize treffen da auf mich ein. Und ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung bewusst oder unbewusst gewählt habe, Münster zu verlassen, was ja eine wunderschöne Stadt ist. Aber es hat mir wirklich, wirklich sehr gut getan. Jetzt wieder ein wenig weg von meiner eigenen Wahrnehmung oder von meiner eigenen Person, denn ich möchte ja, dass ihr etwas davon habt, wenn ihr euch das anhört. Was sind die Kernmerkmale von Hochsensibilität oder nennen wir es einfach mal HSP, von hochsensiblen Personen? Es gibt 4 Kernmerkmale, aber natürlich auch viele weitere. Einmal ist es eine Verarbeitungstiefe, das heißt, man verarbeitet Reize deutlich tiefer und vielschichtiger als jemand, der nicht hochsensibel ist. Der Hochsensible neigt ganz schnell auch zu Überstimulation und hat so auch eine sehr kleine Wohlfühlzone. Um ein Beispiel zu nennen, HSPs gehen ungerne in die Stadt zum Einkaufen oder gehen ungerne auf große Partys, was nicht heißt, dass jeder HSP introvertiert ist und Menschenmengen nicht so gerne mag, aber die Neigung ist schon eher dazu, dass er dann nach einer kurzen Zeit sagen würde, okay, ich gehe gerne mal in die Stadt, ich gehe gerne mal unter Leute, aber ich merke, dass ich danach eine Pause brauche. Mir persönlich geht das so, dass ich, wenn ich einkaufen war, in der Stadt oder auch im Supermarkt, wo ja viele Menschen sind, dann noch Geräusche, dann vielleicht noch ein Einkaufsradio, ja, irgendwelche Werbefernseher, die da noch stehen, Menschen, die da durchwuseln und erzählen, tausende von Geräuschen. Wenn ich mir dann keine Einkaufsliste geschrieben habe, vergesse ich beim Eintreten in den Supermarkt wirklich, was ich kaufen wollte. Also ich vergesse komplett meine Einkaufsliste, weil ich in dem Moment so reizüberflutet bin von den ganzen Eindrücken. Na, dann trifft man vielleicht noch jemanden und dann habe ich alles vergessen. Also ich muss mir wirklich handschriftlich aufschreiben, was ich kaufe. Ansonsten bin ich in dem Supermarkt total überfordert und brauche auch eine absolute Pause danach. Und ähnlich ist das auch nach Behandlungen, ja? Das ist aber mein Weg, ne? Also ich benötige, habe gemerkt, dass ich zwischen Behandlungen, auch wenn sie zum Beispiel an einem Reitstall sind, wenn ich an einem Reitstall, ja, meinetwegen zwei oder mein Maximum sind da drei Pferde behandle, dann brauche ich dazwischen wirklich eine Pause. Ich habe dafür einen Hund, muss man so sagen. Also unsere Jack-Russell-Hündin erfüllt da schon eine ganz wichtige Aufgabe für mich, aber auch für uns in der Familie. Und ich gehe zwischendurch ein paar Meter mit dem Hund spazieren, höre dabei keine Nachrichten ab, möglichst keine Nachrichten, und versuche dabei wirklich keinen Reiz aufzunehmen, außer dass ich die Straße oder den Weg runterlaufe. Am liebsten auch einen Weg, wo keine Autos fahren. Und ich gehe diese Wege auch sehr gerne alleine. Ne? Es kommt dann schon mal vor, dass dann jemand sagt: Ach Mensch, ich muss ja auch eben mit meinem Hund, ich komme mal eben mit. Fiel mir bis vor einiger Zeit noch sehr schwer, da Grenzen zu setzen und zu sagen, nein, ich brauche jetzt wirklich eine absolute Pause. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich danach dann auch mit voller Energie wieder beim nächsten Kunden sein kann. Und wenn man Grenzen setzt, geht es ja nicht nur darum, für sich selber eine Grenze zu setzen, sondern auch zu schauen, dass man, ich lebe von meiner Arbeit und meine Arbeit möchte ich möglichst gut machen. Und ich möchte ja auch dem Kunden gegenüber volle Präsenz zeigen. Und das kann ich zum Beispiel nicht, wenn ich zwischen den Behandlungen meinetwegen noch da in der Stallrunde zusammensitze und einen Kaffee trinke und quatsche. Ja, ich muss dann raus für einen Moment. Und das ist völlig in Ordnung, weil ich weiß, dass ich danach wieder 100% voll konzentriert beim nächsten Kunden sein kann. Das nächste Kernmerkmal, also wir hatten erstmal die Verarbeitungstiefe, dann die Überstimulation. Das nächste Kernmerkmal der Hochsensibilität ist die emotionale Reaktion und die Tiefe der emotionalen Reaktion. Man als Hochsensibler kennt man oft diesen, ja, Weltschmerz, ne? Also das heißt, Nachrichten, ob jetzt über Social Media oder über die ganz normalen Tagesnachrichten im Radio, im Fernsehen, können so eine Art Weltschmerz auslösen. Das heißt, dass man sehr stark dadurch belastet ist, was alles in der Welt passiert und worauf man ja auch nicht immer Einfluss hat. Ja, auf einige Dinge habe ich Einfluss und kann meinen Beitrag dazu leisten, zum Naturschutz, dass ich nicht jede Strecke mit dem Auto fahre. Aber ich kann bestimmte Dinge eben, die in den Weltnachrichten sind, auch nicht beeinflussen. Und da versuche ich mich zum Beispiel zu schützen, indem ich mir Nachrichten nicht mehr anhöre. Und ich habe gemerkt, dass mir das total gut tut, wenn ich nicht noch nach einem langen Arbeitstag mir abends um 20 Uhr die Weltnachrichten anschaue. Ja, das kann für einen HSP, für eine HSP kann das sehr, sehr anstrengend sein. Der vierte Bereich ist eben die sensorische Empfindlichkeit. Hochsensible oder Hochsensitive haben eine sehr fein eingestellte Wahrnehmung, die eben sich auf die Sinne bezieht, eben oder eben auf Energien, die wahrgenommen werden. Was ich noch ganz häufig sehe bei Hochsensiblen, ist eine sehr hohe Naturverbundenheit und eine Neigung auch zu spirituellen Themen. Ja, die Naturverbundenheit, das sind eben oft Menschen und deswegen ist das definitiv ein Thema auch für andere Pferdetherapeuten, Menschen, die gerne mit Tieren zusammen sind. Und in den Fortbildungen, die ich selber auch für andere Pferdetherapeuten gebe, habe ich den Eindruck, dass da schon sehr, sehr viele sehr sensible oder sensitive Personen dabei sind. Und ich freue mich dann immer total, weil ich so denke, Mensch, die sind in dem Job bestimmt komplett richtig, müssen aber eben oder sollten lernen, also einmal selber auf die Nase zu fallen, aber sollten eben auch lernen, wie sie dann diese Hochsensibilität, Hochsensitivität eben auch gut nutzen können. Also wie die das Ganze gewinnend leben können. Ne? Wenn ich jetzt einfach nur durch die Gegend laufe und sage, ach, ich bin ja so sensibel und ich kann dies nicht und das nicht, und das beeinträchtigt mich so, dann lebe ich das Ganze ja sehr negativ und sehr verlierend. Und ich muss eben versuchen, mein Leben so zu gestalten oder auch meine Arbeit so zu gestalten, dass ich das Ganze gewinnend lebe und meine Sensibilität, die ich habe, in meiner Arbeit voll einsetzen kann. Ich bin ganz froh, dass ich selber auf dieses Thema gekommen bin, weil das war für mich so ein ganz großer Aha-Moment. Mir ist immer schon aufgefallen, dass ich schon als Kind sehr geräuschempfindlich war, ob das jetzt Atemgeräusche waren oder Essgeräusche. Da habe ich sehr negativ drauf reagiert, aber ich war auch immer sehr positiv empfänglich für Geräusche, also die ich als positiv empfinde. Und das sind zum Beispiel also Naturgeräusche, ne, wie das, wie Wind. Ich mag sehr, sehr gerne Wind, weil ich die Geräusche mag, die der Wind macht. In den Bäumen, in den Blättern. Aber auch sehr empfänglich war für sowas wie, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, hier Bob Ross. Das ist ein ganz bekannter Maler. Der ist mittlerweile schon verstorben, aber der hat Videos gemacht, wie er malt. Und das mit einer ganz, ganz angenehmen Stimme. Man findet ganz viele solcher Beispiele mit ganz speziellen Klangmustern, wenn man mal bei YouTube nach ASMR schaut. Das sind so bestimmte Geräusche. Also Geräusche können sowohl positiv als auch negativ triggern. Und es gibt viele Menschen, die sich solche Geräusche anhören und die sich total entspannen, wenn sie so etwas wie Bob Ross oder auch Flüstergeräusche sich anhören. Ne? Wie jemand einfach nur flüstert oder eine leichte Melodie, das kann sehr, sehr positiv stimulierend wirken. Und negativ stimulierend wäre zum Beispiel dann eine extrem ausgeprägte Hyperakusis, also Geräuschempfindlichkeit, wie bei mir zum Beispiel mit der Misophonie. Ja? Und die Misophonie ist ein Teilbereich, der also negativer Teilbereich der Hochsensibilität, der Hyperakusis, dass man auf ganz normale Geräusche, die meistens von Menschen ausgehen, insbesondere Atemgeräusche, Kaugeräusche, aber auch manche Menschen reagieren auch extrem sensibel, wenn jemand schlurft, also schlurfende Geräusche beim Gehen oder überhaupt das Gehen, das Geräusch eines Gehens, das ja niemand verhindern kann, dass sie darauf extrem empfindlich reagieren und auch überstimuliert sind und dieses Geräusch einfach überhaupt nicht aushalten können, ne? Und zum Teil da auch sehr aggressiv drauf reagieren. Das ist so das Negative, ne? Aber das bedeutet für mich zum Beispiel, dass ich nicht ins Kino gehe. Ich könnte nicht im Kino sitzen und mich auf den Film konzentrieren, weil ich nicht herausfiltern kann, wenn nebenan oder neben mir oder hinter mir ist am schlimmsten, Menschen Popcorn essen, Chips essen, in ihren Tüten rascheln. Das finde ich, das ist für mich nicht auszuhalten und ich kann es nicht ausblenden. Und das wird immer schlimmer, wenn ich mehr gestresst bin. Also je gestresster ich bin, desto stärker negativ erlebe ich diese Hyperakusis. Und bin ich weniger gestresst und das ist das Ziel, kann ich diese Sinneswahrnehmungen, besonders bei meiner Arbeit, aber auch in der Kommunikation mit anderen Menschen, positiv nutzen. Ich beschäftige mich zum Beispiel extrem mit nonverbaler Kommunikation, ja, also mit Face Reading, mit Gesichtslesen, was wir alle können, ja, aber das finde ich total spannend, sowohl bei den Pferden als auch bei den Menschen zu schauen, wie verändert sich die Mimik, bei den Pferden auch wahrzunehmen in der Behandlung, wie reagiert das einzelne Individuum ganz spezifisch mit bestimmten Gesichtsausdrücken oder Körperhaltungen, ja, die ich dann für mich selber wahrnehmen kann, ohne sie zu überinterpretieren. Wie bin ich selber auf das Thema gekommen? Das war erst sehr, sehr spät. Das war erst vor etwa 8 Jahren. Mir ist immer schon aufgefallen, dass ich eben so empfindsam bin für Geräusche. Empfindsam ist vielleicht ein schönerer Ausdruck als empfindlich. Und mein Sohn, der hatte irgendwann, bin ich mit ihm zu einem Heilpraktiker gegangen oder einer Heilpraktikerin, die auch Iris-Diagnostik gemacht hat. Und die saß meinem Sohn gegenüber, hat ihn nur angeschaut und hat eben seine Iris diagnostiziert. Ich habe daneben gesessen, ich durfte auch gar nicht sagen, weswegen ich komme. Und die sagte mir: Frau Schäfer, Ihr Sohn ist extrem hochsensibel. Und dann guckt sie mich an und sagt: Oh, das hat er von Ihnen. Und das hat für mich so, dann dachte ich: Okay, das ist ja interessant. Bei aller Kritik und aller vorsichtigen Betrachtung solcher Diagnostiken fand ich das so spannend, dass ich mich damit mehr beschäftigt habe. Und das hat mir extrem geholfen. Die Hochsensibilität wird ja auch weiter vererbt. Das hat mir für mich selber sehr geholfen, aber auch meinem Sohn geholfen, und ich kann ihn jetzt bestmöglich damit unterstützen. Ja, wenn ein Kind hochsensibel ist und die Eltern oder das Umfeld erkennt dies nicht, kann das dazu führen, dass dieser hochsensiblen Person die Emotionen immer wieder abgesprochen werden und dass die hochsensible Person während seiner Entwicklung immer das Gefühl bekommt, das, was ich fühle, ist nicht in Ordnung. Ja? Emotionen gehören ernst genommen. Und wenn jemand sagt, ich fühle dies und das oder ich bin jetzt gerade total überfordert oder ich bin gerade ganz traurig oder ich habe das Gefühl, ich schaffe etwas nicht, dann kann ich nicht oder ist es nicht gut zu reagieren, indem man so Sätze sagt wie, stell dich nicht so an oder du bist aber auch empfindlich. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz, ne, oder ist ja nicht so schlimm. Damit redet man die Emotion von jemand anderen runter und spricht ihm die Emotion ab. Und die Voraussetzung, gut durchs Leben zu kommen und empathisch zu sein, bedeutet auch, dass man empathisch ist. Das heißt, dass man Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat. Ja? Also ich kann jemand anderem therapeutisch nur helfen, wenn ich empathisch bin, und das setzt eben voraus, dass man einen Zugang zu seinen eigenen Gefühlen hat. Und das ist ganz wichtig. Ein Menschen, der hochsensibel ist, und das ist jeder Fünfte, zu erkennen und ernst zu nehmen und auch die Emotionen ernst zu nehmen. Und auch mit den Herausforderungen dann oder diese Hochsensibilität eben stärkend leben zu können. Und bei mir war das nicht so. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass jemand das gesehen hat. Habe immer nur das Gefühl gehabt, dass das, was ich fühle, nicht richtig ist. Und habe dann versucht oder versuche es ganz oft anderen recht zu machen. Weil ja ich gelernt habe, dass meine eigenen Emotionen vielleicht nicht immer richtig oder angemessen sind. Und sie waren es. Und ich bin ganz froh, dass ich diese Entdeckung gemacht habe. Ganz besonders sind Hochsensible natürlich gefährdet, also die Hochsensibilität ist ja ein Merkmal, aber Hochsensible neigen auch sehr dazu, psychisch Erkrankungen zu entwickeln, Depressionen zu entwickeln, Burnout zu entwickeln und also Erschöpfung zu entwickeln. Und genau diese Burnout-Gefahr, die habe ich definitiv. Und daraus resultierte eben auch, das hatte ich in meinem letzten Podcast noch gesagt, dass ich mich auch habe beraten lassen, auch bezüglich Arbeitsstruktur, Arbeitsökonomisierung, wie kann ich meine Arbeit gestalten, besser gestalten, wie kann ich Preise gut kalkulieren, wie kann ich den Wert meiner Arbeit besser bestimmen. Hochsensible, je nachdem, auf welcher Stufe des Spektrums sie sind, können sehr, sehr gefährdet sein durch Traumata, dass diese Hochsensibilität negativ genutzt wird oder dass sie einen noch stärker einschränkt. Und man hat ja immer, deswegen ist mein Motto, love it, change it or leave it. Ich kann das annehmen, ich kann mehr darüber erfahren und ich kann dann was draus machen. Ja, hatte aber für mich die Voraussetzung auch, auf die Nase zu fallen und erstmal ganz, ganz viel verkehrt zu machen. Hätte ich das nicht gemacht und wäre ich auch nicht krank geworden, ich hatte eine Depression, hätte ich nicht daraus so viel gewinnen können. Also im Grunde war für mich diese Erschöpfungsdepression, die ich hatte, ein riesiges Geschenk. Und das habe ich so wahrgenommen und auch, ich wusste das auch währenddessen schon, nicht in jedem Moment, aber ich habe jetzt im Nachhinein ganz, ganz viel daraus gelernt und mich vor allem, also nicht nur mit der Hochsensibilität beschäftigt, sondern auch mit vielen anderen Themen. Darmgesundheit, ja, was macht die Darmgesundheit, Darm-Hirnachse, da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen. Mit dem Thema Natur, Gesundheit, Sport, mentale Gesundheit, dass man Körper und Psyche nicht voneinander trennen kann. All dies habe ich dadurch besonders gelernt, indem ich selber erstmal einmal richtig tief gefallen bin. Und ich möchte deswegen auch einmal darauf hinweisen, was man als Pferdetherapeut von seiner bei der Hochsensibilität eben auch nutzen kann. Und das ist, und wie man seine Arbeit gestalten kann. Und ich war neulich ganz erstaunt, als mich eine Kundin fragte: Denise, wie kannst du denn die Hochsensibilität oder Hochsensitivität, die du hast, kannst du das eigentlich bei der Arbeit nutzen? Und ich war so ein bisschen erstaunt und dachte so, ja, aber das ist ja klar. Aber das, was für mich klar ist, muss ja für andere nicht klar sein. Ich kann die Hochsensitivität besonders dafür nutzen. Und seitdem ich weiß, dass ich das bin, habe ich auch viel bessere Behandlungserfolge, weil ich mich mehr traue, die Gefühle, die ich während der Behandlung empfinde, ob jetzt im Bereich der Hochsensitivität oder im Bereich der Wahrnehmung, was ich rieche, was ich fühle, was ich mit den Augen sehe, was ich intuitiv wahrnehme, viel besser zu nutzen. Und nicht nur das taktile Empfinden, also das, was ich mit meinen Händen wahrnehme, was man natürlich auch sehr schulen kann, hilft mir, sondern auch das Gefühl auch für den Besitzer zu haben, ja, auch damit eben auch noch mal ganz anders arbeiten zu können, ja. Und wenn ich einen Pferdebesitzer habe, wo ich merke, oh, der ist jetzt gerade auch echt wahnsinnig überfordert, wenn ich dem jetzt sage, mach noch diese und jene Übung und tu dies und tu das und du musst noch dieses Futtermittel abmessen und so weiter, dann ist das oft nicht praktikabel. Und für mich ist es wichtig, auch den Pferdebesitzer sehr gut mit einzubeziehen und dann auch mal pragmatische Lösungen zu finden und zu sagen, okay, wir müssen das jetzt nicht alles optimal hinbekommen. Und das, was ich sage, ist ja auch nicht die Schwarz-Weiß-Lösung für dein Pferd, sondern wir müssen eben schauen, wie wir einen guten Weg finden, dass nicht nur für die Therapie, nicht nur für das Pferd umsetzbar zu machen, sondern auch oder hilfreich zu machen, sondern auch für den Besitzer. Ja, also wenn ich merke, jemand ist wahnsinnig gestresst und schafft es mit Ach und Krach mal zum Stall, weil er vielleicht zwei kleine Kinder zu Hause hat, die die komplette Konzentration erfordern, dann ist diesem Pferdebesitzer mehr geholfen, wenn ich ihm sage, Mensch, okay, im Grunde wäre es super, wenn dein Pferd spezielle Übungen machen würde, wenn du Dehnübungen machen würdest, wenn du Massagegriffe machen würdest. Aber vielleicht ist es erstmal eine gute Möglichkeit, dass du, wenn du hier am Stall bist, dass du mit dem Pferd in den Wald gehst. Ja, wir haben bei uns den Teutoburger Wald. Wer da sein Pferd in der Nähe stehen hat, dem sage ich dann zum Beispiel, geh doch einfach spazieren mit dem Pferd. Schnapp dir dein Pferd und geh in den Wald. Denk mal nicht so sehr darüber nach, was du alles an sinnvollen Übungen machen kannst, sondern geht kraxeln. Lauft mal gerade, mal schräg, einen Hang hoch und denkt nicht zu viel darüber nach, was jetzt alles gemacht werden muss. Und es hilft mir total, eben nicht nur in Bezug auf das Pferd, sondern auch in Bezug auf den Besitzer, den auch gut abzuholen und ja, umsetzbare Behandlungsmöglichkeiten oder Empfehlungen nach der Behandlungen umzusetzen. Weitere Hilfestellungen, die also mir sehr, sehr, sehr geholfen haben, sind eben auch, sich selber einzuarbeiten in das Thema, und eben auch zu lernen, seine eigenen Gefühle wahrzunehmen und Grenzen zu setzen. Und diese Grenzen habe ich habe immer gedacht, ich setze doch Grenzen, indem ich sage, Jetzt, wenn ich gleich ans Pferd gehe, ist es für mich wichtig, dass ich, wenn ich mit den Händen am Pferd bin, dass ich mich voll konzentrieren kann. Bitte frage mich erst nach dem Termin oder bitte versuch nicht die ganze Zeit so oder so laut zu quatschen oder könntest du bitte das Radio ausmachen oder könnten wir das vielleicht eventuell etwas leiser drehen, damit ich konzentriert arbeiten muss. Und ich habe mal gedacht, ja, diese Grenze habe ich doch gesetzt, aber die Grenze war bei mir eher eine Bitte und keine Grenze. Eine Grenze wäre, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt mit den Händen am Pferd bin, benötige ich volle Konzentration. Und alles, was ich zu dem Pferd finde, werde ich nach der Behandlung in einer Videodokumentation zusammenfassen. Und Fragen zu der Behandlung, zu dem Pferd, zu dem, was ich jetzt therapeutisch gemacht habe oder was meine Idee ist, fragt ihr mich erst nachher. Die kann ich erst nachher beantworten. Nicht auch bitte fragt mich dazu erst nachher, sondern ich kann erst am Ende der Behandlung, erst wenn ich die Aufgabe verstanden und angegangen und gelöst habe, kann ich erst Fragen dazu beantworten. Ich muss mich jetzt voll konzentrieren. Ja, also Grenzen setzen, indem man nicht Bitten formuliert, sondern klare Grenzen setzt. Das kann manchmal bei dem einen oder anderen, der vielleicht vom Selbstwertgefühl oder ja, sehr, sehr, also der nicht so ein gutes Selbstwertgefühl hat, der könnte sich dadurch persönlich gekränkt fühlen. Aber vielleicht sind das auch nicht die Menschen, die mit mir arbeiten wollen. Ja, also da ist man ja auch wieder bei dem Punkt, wie finde ich meine Wunschkunden und muss ich denn für jeden der richtige Therapeut sein? Dann das muss ich nicht. Es gibt ja zahlreiche Therapeuten, die verschiedene Behandlungen bieten, die unterschiedliche Persönlichkeiten haben, die vielleicht nicht hochsensibel sind und trotzdem ganz tolle Lösungen bieten und einen anderen Weg gehen, aber trotzdem die gleichen Erfolge haben. Ja, das heißt also nicht, dass nur der hochsensible Pferde gut behandeln kann, um Gottes Willen. Aber man sollte doch lernen, was ist meine Schwäche und was ist meine Stärke? Wie kann ich auch Glaubenssätze hinterfragen? Bei mir war so ein ja, Glaubenssatz auch, ne, wer rast, also wer, also dass man nicht, dass man nur, wenn man aktiv ist, nur wenn man etwas leistet, ist man etwas wert. Und das ist ja einfach nicht so, ne? Also der Selbstwert ist ja nicht der Leistungswert oder der Fremdwert, sondern das ist der eigene Wert, den ich mir selber zumesse. Und der ist unabhängig von dem, was andere Menschen über mich denken. Also der Selbstwert ist wirklich, sollte sich nicht daraus ergeben, dass andere mir nachher sagen, ach Mensch, Denise, das hast du aber jetzt wieder toll gemacht und den Fall hast du jetzt gut gelöst. Das ist natürlich schön, aber das ist der Fremdwert oder Leistungswert, das ist nicht der eigene Selbstwert. Für mich ist es wichtig, als HSP eben also Glaubenssätze zu hinterfragen oder aber auch als Nicht-HSP ist es grundsätzlich gut, Glaubenssätze zu hinterfragen, die man vielleicht als Kind oder im Laufe seines Lebens bekommen hat. Zum Beispiel auch selbst und ständig. Ja, ich habe immer gedacht, gut, selbstständig, da hieß es immer, ja, das bedeutet eben auch, dass du selbst und ständig erreichbar bist. Und das habe ich jahrelang, mein Vater war auch selbstständig, habe ich jahrelang wirklich geglaubt. Ah, okay, du musst wirklich immer ständig erreichbar sein. Wenn du das nicht bist, bist du nicht richtig selbstständig. Und habe aber irgendwann gemerkt, dass ich entweder so, nee, ich kann nicht so weitermachen, dass ich entweder etwas ändern muss oder mir einen komplett anderen Job suchen muss. Ja, und weil ich so gerne mit den Pferden oder auch mit den Menschen arbeite, habe ich einen Weg gefunden, Pausen einzubauen. Bedeutet für mich zum Beispiel zu meditieren, zu kochen, in der Natur zu sein, kann für jemand anderen absolute Stille sein, ist es für mich auch, kann bedeuten, dass man weniger Medienkonsum hat, dass man sich keine negativen Nachrichten anhört, sondern vielleicht zum Beispiel nur die Daily Good News. Ja? Und dass ich eben auch weiß, dass ich mich auf mich selber verlassen kann, dass ich meine Stärken und Schwächen habe und dass ich aber auch weiß, dass ich nicht 8 Stunden am Stück produktiv sein muss, sondern dass es völlig in Ordnung ist, 1,5 Stunden sich zu konzentrieren und dann eine kurze Pause einzulegen. Und dass das völlig legitim ist. Ja, und so muss jeder seinen Weg finden und schauen, dass er seine Arbeit so gestaltet, Pausen einbaut. Das ist natürlich in der Selbstständigkeit viel einfacher möglich als in der Anstellung. Und deswegen sehe ich persönlich für mich auch gerade im Moment keine andere Option, als weiter selbstständig zu bleiben. Ja? Aber eben meine Arbeit so zu gestalten, dass ich auch die Vorteile dieser Sensibilität auch voll nutzen kann. Grundsätzlich weiß man, dass Hochsensible, die hat es immer schon gegeben, die haben im Grunde immer eine wichtige Aufgabe gehabt. Und zwar, jedes Lebewesen, also muss Hochsensible in seiner Umgebung haben, die einen, die meistens in beratenden Funktionen sind, aber auch in Führungspositionen sind. Denn es ist ganz wichtig, dass es diese Menschen auch gibt, die frühzeitig auf Gefahren auch aufmerksam machen können und sehr viel wahrnehmen, sehr viel analysieren. Und ich fand das zum Beispiel wunderbar, wenn auch nicht nur der Solo-Selbstständige, sondern auch der Firmenchef sich mit der oder alle Führungskräfte sich mit dem Thema Hochsensibilität auseinandersetzen würden. Denn wenn man sieht, wer ist hochsensibel und wer ist weniger sensibel, aber deswegen keinesfalls ein schlechterer Mensch, also manchmal würde ich mir auch wünschen, da weniger von zu haben. Es muss diese Diversität eben geben, aber es wäre sehr, sehr von Vorteil, wenn man die Fähigkeiten eines Sensibelchens zu schätzen wüsste und zum Beispiel auch in einer Firma sagen könnte, okay, wir stellen jemanden ein, der einen guten Rundumblick hat, der nicht nur schaut, was muss jetzt gerade abgearbeitet werden, sondern der auch vielleicht die Ursache sucht, warum etwas nicht gut funktioniert, der analysiert und der gute Strukturen schafft. Ja, vielen Hochsensiblen hilft es sehr, eine feste Struktur zu haben oder Ordnung zu haben. Ob Ordnung im Kopf oder Ordnung in der Wohnung, das, ja, aber es kann sehr helfen, sich auch Dinge aufzuschreiben. Also ich arbeite zum Beispiel jetzt mittlerweile, weil ich immer so viele Sachen im Kopf habe und so viele Interessen habe, arbeite ich mit Listen. Ja, und diese streiche ich ab. Die gibt es einmal für meinen privaten Bereich, die gibt es aber auch für den beruflichen Bereich, dass ich etwas mehr Ruhe in den Kopf bekomme und lerne, mich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren und meinen Fokus etwas besser zu lenken. Und genau, wenn ihr euch mehr für das Thema Hochsensibilität interessiert, dann kann ich sehr einmal den Hochsensibilitätstest empfehlen von Elaine Aron. Das war die erste, ich glaube, eine Amerikanerin ist das, die geforscht hat in dem Bereich und Tests entwickelt hat im Bereich Hochsensibilität. Und wo man sich einfach mal einen Test ranziehen kann und mal schauen kann, ob man in diesen Bereich reinfällt. Bei Kindern übrigens erkennt man das recht früh, wenn Kinder sehr empfindlich sind, zum Beispiel mit Kleidung. Ja? Hochsensible Kinder fallen manchmal dadurch auf, dass sie, und das sagt man so negativ dann, die stellen sich so an bei bestimmter Kleidung. Die wollen nur bestimmte Kleidung anziehen. Die mögen keine kratzigen Pullover. Die können es nicht haben, wenn eine Strumpfhose nicht richtig sitzt oder wenn nur eine Falte an der Socke ist oder... Das sind so typische Merkmale bei Kindern. Oder dass sie vielleicht erstmal etwas schüchterner sind, etwas zurückhaltender sind, im Kontakt mit anderen vorsichtiger sind, nicht direkt drauf lospreschen, sondern erstmal beobachten, bevor sie in eine Gruppe reingehen, ins Spiel reingehen. Das können Kinder sein, die sich nach einer Reizüberflutung, die dann auch schon mal mit starker Wut oder starker Impulsivität reagieren, einfach weil sie überfordert sind. Ja? Also je länger Reize auf einen einprasseln, desto stärker wird danach eine Pause benötigt. Und deswegen ist es ganz wichtig auch zu erkennen, ist mein Kind hochsensibel, um auch zu verstehen, okay, der braucht jetzt nicht von einer Aktivität in die nächste rennen, was ich auch einem nicht hochsensiblen nicht empfehlen kann, sondern der braucht dazwischen wirklich auch mal eine absolute Pause. Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn der mal alleine spielt. Der darf gerne alleine spielen. Bei meinem Sohn war das so, dass er auch schon mal so ein bisschen Kontaktschwierigkeiten hatte im Kindergarten. Und das war dann natürlich auffällig, dass er nicht mit anderen Kindern so viel gespielt hat. Das Ganze hat sich mittlerweile total gelegt. Aber ich fand es immer völlig in Ordnung. Ich habe immer gedacht, Mensch, also ja, das kenne ich selber ja auch. Man ist mal ganz, ganz gerne alleine für sich. Wobei natürlich der Kontakt zu anderen Menschen auch ganz wichtig ist, gar keine Frage. Aber das ist ja einfach auch, genau, bei Kindern merkt man dann auch nochmal, dass sie oft sehr naturverbunden sind, sehr gerne einen sehr tollen Bezug zu Tieren haben und sehr offen sind und sehr viel Energie aus dem Zusammensein mit Tieren oder aus der Verbindung zur Natur eben ziehen. Ich hoffe, dass euch dieser Podcast gefallen hat. Seid gerne das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt Love it, change it or leave it. Macht was draus. Nutzt eure Sinne, eure Hochsensibilität, wenn ihr diese habt. Lebt sie gewinnend und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.